Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier ist wieder euer Lieblingsfotopodcast. Hier ist Radio Raw, diesmal mit der Aufnahme Nummer 29. Mein Name ist Rainer Düßmann. Ich darf heute die Sendung, wenn man so sagen will, alleine anmoderieren. Hat folgenden Hintergrund. Wie ihr wisst, haben wir ein neues Format. Wir fahren ins Land und sprechen mit interessanten Menschen aus der Fotoszene. Und diesmal habe ich hier einen Menschen aufgesucht, der sehr Fuji-lastig arbeitet, sprich also, er schreibt Bücher über Fuji-Kameras, er gibt Podcasts, er gibt Lehrgänge und Schulungen über solche Kameras. Und da ich ja auch mit einer Fuji-Kamera fotografiere, lag es natürlich nahe, zu ihm hinzufahren. Hört euch das Ganze einfach mal an. Die Nummer 29 ist von uns auch als Zwischenaufnahme konzipiert worden. Das heißt, ihr könnt euch schon mal freuen. In wenigen Tagen schieben wir gleich die Nummer 30 hinterher und da sind wir dann auch wieder für alle Marken gleichberechtigt unterwegs. Viel Spaß!
Ja, jetzt mal wieder Radio Raw on Tour. Ich darf heute zu Gast sein im schönen, ich wollte sagen Schwabenland, um Gottes Willen, nein, im schönen Franken, in Schwabach, also nicht im Schwabenland, in Schwabach. Letztes Mal waren wir im Schwabenlande und zwar zu Gast bei Rico Firstinger.
Hallo.
Hallo Rico. Wir duzen uns aus dem einfachen Grunde, wir kennen uns, wie viele dich wahrscheinlich kennen werden, von diversen Internetforen, DSLR-Forum, FujiX-Forum, dort unter FlySurfer, wenn ich das richtig sage, unterwegs und von daher haben wir uns also schon ab und zu mal geschrieben und sind dann so zueinander gekommen, sage ich mal. Nicht jeder Hörer wird dich aber kennen, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin, wie gesagt, Rico Firstinger und ich schreibe Fotobücher über Fujifilm und mache auch entsprechende Workshops zu Fujifilm-Kameras und die nicht nur in Deutschland, sondern auch inzwischen weltweit.
Ja, ich habe gelesen, Türkei war, glaube ich, was gewesen.
Istanbul war jetzt im Sommer, Frühsommer, war sehr schön. Und für nächstes Jahr haben wir im Herbst einen ganz tollen Workshop auf Phuket geplant, wo wir eine riesige, fantastische, James Bond-artige Villa schon gemietet haben, wo dann die ganze Workshop-Truppe komplett eine Woche lang zusammen wohnen, arbeiten, Spaß haben, cool. Ausflüge machen kann. So ein bisschen wie Agatha Christie hier, cool, ja. Perriot, ja, so ja. Das alte, ja, ja, ja. Wir alle an einem Platz. Und das wird absolut einmalig und sensationell sein. Also da bin ich jetzt gerade dran. Das ist so ein kleines Projekt von mir, um die Workshops auch aus von der Theorie ein bisschen in die Praxis mehr zu bekommen.
Ja.
Und neulich war ich in Santa Barbara. Da haben wir auch bei meinem Verleger in Amerika einen schönen Workshop gemacht mit 8 Leuten in Santa Barbara selber. Und die Workshops sind jetzt auch immer zweitägig mindestens, weil der ganze Stoff ist einfach so viel geworden, weil Fuji immer neue Firmware-Updates liefert, neue Funktionen hinzufügt, ja. Was wir es an einem Tag gar nicht mehr machen konnten.
Das heißt, da grätsche ich gleich mal rein, bevor sich jetzt schon diverse Canon- und Nikon-Fotografen die Hände reiben. Das sind reine Fuji-Workshops. Das heißt,
ja. Du
gehst speziell auf die Technik der Fuji-Kameras
absolut.
Ein.
Absolut.
Und es macht also auf Deutsch gesagt auch nur Sinn teilzunehmen, wenn man also auch wirklich mit einer Fuji-Kamera fotografieren.
Richtig. Fast alle Teilnehmer hatten natürlich vorher eine Nikon oder Canon und sind umgestiegen oder haben auch noch beides parallel. Aber ohne Fuji-Kamera sind meine Workshops eigentlich viel zu tief in der Materie drin, dass es sinnvoll wäre für jemanden, der sich nur mal orientieren möchte, da mitzumachen. Dafür erfahren die Leute halt bei mir in einem Workshop Dinge, die sie auf keinem anderen Workshop auf der Welt kriegen können. Das ist ja auch was.
Dürfen auch Anfänger mit Fuji-Kameras zu dir kommen? Oder würdest du dann auch schon eher sagen, es ist mehr so Special-Interest-Geschichte?
Also
es sollte schon der Runaway sein, der Fortgeschrittene.
Das ist die Frage, wie man Anfänger definiert. Denn Anfänger gibt es viele in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und ich würde also nicht sagen, dass wir für Anfänger nicht geeignet sind, pauschal. Aber ich würde sagen, es ist halt schon sehr sinnvoll, wenn man so einen Workshop bucht, der ja auch ein bisschen Geld kostet, dass man vorher zum Beispiel einfach das Handbuch gut gelesen hat.
Ja.
Und vielleicht auch mein Buch zu der Kamera, wenn ich eins geschrieben habe oder ein ähnliches gelesen hat. Das kostet ja alles nicht viel.
Mhm.
Und wenn man das verinnerlicht hat, dann ist man bestens vorbereitet und kann dann auch aus den Workshops wirklich was für sich herausziehen. Weil eben die Informationsfülle, die wir vermitteln in den Workshops, doch so viel ist und so groß ist, dass es einfach sehr hilfreich ist, wenn man sich vorher mit der eigenen Kamera auseinandergesetzt hat.
Ja.
Wenn man eben weiß, wo man irgendwas einstellt. Wenn man nicht suchen muss, wenn ich sage, jetzt verstell das Autofokusfeld, wo mache ich denn das?
Ja, klar.
Dann steht einer am Tisch und sucht die Taste.
Es bremst die anderen
müssen am Tisch
aus,
sagen,
ne?
Oh Gott,
ja,
jetzt sucht doch mal das Autofokusfeld. Ja. Darum, das sind Sachen, die ich den Leuten quasi nicht mehr beibringe. Hm? Denn das steht ja schon überall oder das kann man auch in jedem normalen Fotoworkshop lernen. Ansteiger-Workshops, die gibt es ja auch gerade für Fuji. Überall, Fujifilm School Website, auf der Fujifilm Webseite zum Beispiel, hat eine ganze Liste von Workshops, die man angucken kann, die auch gar nicht viel kosten, die sind teilweise wohl auch subventioniert, kann ich mir gut vorstellen, sodass eben auch Fotohändler was davon haben, finden auch meistens bei Fotohändlern statt. Hm. Ich habe mich da ja absichtlich etwas ausgeklingt aus dieser ganzen
Geschichte. Du arbeitest dann nicht mit einem Fotohändler zusammen?
Ich arbeite im Moment nicht mit Fotohändlern zusammen, hätte dann überhaupt nichts dagegen, aber ich schreibe Fotohändler von mir aus gar nicht an im Moment und suche nach Partnern. Mhm. Also ich mache das lieber mir zu Hause oder gehe zu meinem Verleger, mache dort was oder gehe in eine Stadt, zum Beispiel Berlin, da habe ich halt dann Freunde gehabt, die haben mir ihr Büro zur Verfügung gestellt, in Düsseldorf war es das Gleiche, in Heidelberg gehe ich ins Büro meines Verlegers. Mhm. Das heißt, ich suche halt einfach Gelegenheiten, wo es sinnvoll ist, einen Ort zu bekommen, eine Location zu bekommen und dann mache ich da einen Workshop, aber völlig unabhängig von irgendwelchen Herstellerinteressen oder auch Verkaufsinteressen, denn das würde ein bisschen wohl interferieren mit dem Thema, was ich habe, nämlich das Maximum an Informationen zu vermitteln in den 2 Tagen.
Das heißt, du hast dann auch nicht so viele Teilnehmer? Ist nicht so,
nein, wir haben sogar reduziert. Ich habe reduziert. Wir haben mit 7 Leuten angefangen in eintägigen Workshops, was eh schon sehr wenig ist. Und ich bin jetzt bei maximal 4 Leuten hier zu Hause bei meinen Workshops und die sind 2-tägig. Das ist also wirklich intensiv.
Also intensiv.
Ja, also das ist wirklich immer 4 Leute nur und dann 2 volle Tage. Das heißt, wir fangen um 9 oder 10 Uhr an und hören dann abends um 18 Uhr auf am ersten Tag. Am zweiten Tag 15 bis 16 Uhr, je nachdem, wie lange es dauert. Mhm. Also ich kann garantieren, da raucht den Leuten nachher der Kopf. Das war bisher immer so und es ist auch gut so. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass die Leute nach Hause fahren und dann sagen, ja, es war ganz nett, aber ich habe eigentlich alles schon vorher gewusst. Das wäre für mich also wirklich die größte Beleidigung und der größte auch Versagen, wenn die Leute sagen würden, ja, es war alles super schön und so, aber eigentlich wirklich Neues habe ich nicht gelernt. Also ich möchte eigentlich schon die Garantie weiterhin abgeben können, dass jeder, egal wie viel er meint, schon zu wissen, auch wirklich was Neues lernt über seine Kamera.
Also Kosten-Nutzen, sagst du, ist dir da auch
wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja. Die Leute sollten wirklich für das Geld, was sie bezahlen. Ich bin ja nicht besonders teuer, so ist es
das,
nicht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ich bin ja nicht subventioniert. Ne?
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Und deswegen ist natürlich der Preis ein normaler Preis und kein subventionierter Preis. Also wir haben jetzt 199 Euro für einen 2-tägigen Workshop. Das ist nicht so viel. Da ist auch noch ein Model natürlich mit dabei. Das ist für 4 Leute. Also das ist definitiv
nicht. Und manchmal nehmen sogar Pferde teil, habe ich
gesagt. Oh ja, wir haben ja die Pferdekinder oft da und dann machen wir dann im Reitstall draußen im Gelände Actionfotos.
Ja.
Das Thema Autofokus ist bei Fuji
immer. Actionfoto mit der Fuji, das geht doch gar nicht.
Das geht ja wunderbar. Das ist ja genau, was die Leute ja immer auch lernen wollen. Ich habe noch keinen Workshop gehabt, wo Autofokus nicht ein mehrstündiges Thema war. Es sind immer 2 Themen, die wirklich absolut die Workshops dominieren. Das ist Autofokus. Ganz klar, das ist ein typisches Fuji-Thema.
Ja.
Und wir haben das 2. Thema, Dynamic Range.
Okay.
Und
da hätte ich ja auch noch drauf gesprochen,
genau,
dieses Thema Isolose-Sensoren.
Ja, ganz genau. Das ist ein Thema, was auch sehr viel Verwirrung sorgt, wo es eigentlich relativ einfach ist. Aber da muss man immer sehr viel erklären und zeigen. Das interessiert die Leute. Ich habe noch keinen Workshop gehabt, wo das nicht wirklich von, sagen wir mal, mindestens 3 der 4 Teilnehmern auch aktiv genannt wurde.
Ja.
Denn die Workshops werden von den Teilnehmern bei uns bestimmt. Es ist nicht so, dass ich da ein Programm runterrassle, sondern wir haben eine Liste auf meiner Website, wo alle Themen, die sozusagen Standard sind, mal gelistet werden. Das sind sehr, sehr viele Themen.
Mhm.
Die lesen sich die Leute vorher durch. Dann schreiben sie sich die 3 oder 4 oder 5 Themen auf, die sie persönlich jeden maximal interessiert. Das fragen wir ab am ersten Stunde, wo man sich also kurz vorstellt.
Wird auch individuell angepasst.
Genau, jeder sagt dann genau, was er will. Ja. Ich schreibe das auf. Und genau diese Themen werden dann in diesem speziellen Workshop für diese 4 Leute maximal behandelt, sodass wirklich dann nicht irgendwelcher Quatsch erzählt wird, wo die Leute sagen, ja, habe ich eh schon gewusst.
Mhm,
ja. Aber es kann sein, dass Leute, dass ein Workshop ist, wo die sehr viel über Sensorreinigung wissen wollen.
Ja.
Und ein anderer Workshop, wo sie Sensorreinigung überhaupt kein Thema ist, weil jeder sagt, das machen wir eh, das ist kein Problem, weiß ich.
Ja.
Erzähl mir lieber was über Blitzen. Ja.
Ja.
Also das sind so Sachen, wo ich auch sehr froh bin, weil ich habe sehr viele Workshops jetzt schon gemacht. Wir haben ja weit über 100 Leute jetzt schon im Endeffekt trotz dieser kleinen Gruppen hier gehabt in den letzten 1,5 Jahren. Und da kriegt man schon so ein bisschen Überblick, was für verschiedene eben Bedürfnisse und auch Interessen da sind. Und da hat sich eben einiges herauskristallisiert. Und eben dieses Thema Autofokus oder ISO-los fotografieren, die R-Funktion, das ist immer dabei, da kann man nicht aus. Aber andere Sachen, die sind eben auch sehr flexibel. Manchmal wollen die Leute überhaupt nichts über Blitzen wissen, manchmal wollen sie eben auch einiges über Blitzen wissen. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was mal kommt und mal nicht kommt. Ja. Ne?
Das heißt also, wenn man an deinem Workshop teilnimmt, braucht man sich dein Buch nicht mehr kaufen.
Ja, wenn, es ist andersrum. Wenn man an dem Workshop teilnehmen will und was davon haben will, sollte man das Buch vorher gelesen haben.
Ach so, das muss...
Deswegen haben wir es ja auch als E-Buch herausgebracht. Ja, das war eigentlich immer meine Idee, dass so ein Buch ja eigentlich keiner freiwillig liest. Also ich sage mal, meine Fotobücher sind sicher sehr nützlich, aber ich erwarte von niemandem, dass er sie gerne liest.
Okay, das ist doch schon mal eine gesunde Einstellung.
Das ist doch eine ganz klar, wer liest denn gerne Bedienungsanleitungen und wer liest auch gerne Fachbücher über irgendwas? Ja. Wenn ich zu Unterhaltungszwecken gehe, ich ins Kino oder lese einen Roman, aber doch kein Fotobuch über eine Kamera. Also vielleicht doch ein Fotobuch über Kreative und Bilder gucken, aber sicher kein Buch, wo ich sage, wir gehen jetzt hier mal ins Detail und gucken uns an, wie man eine bestimmte Kamera optimal nutzt. Das heißt, mein Credo bei der ganzen Sache ist, ich will meine Leute nicht langweilen. Deswegen gibt es mir kein Vorwort, keine Danksagungen, keine großen Ausschweifungen. Ich habe alles rausgeschmissen, was irgendwo überflüssig ist, was die Leute also nicht weiterbringt, wenn es darum geht, mit der Kamera mehr zu erreichen. Alles, was dazu nicht wirklich nützlich ist, jeder Satz, der dazu nicht nützlich ist, den schmeiße ich raus. Das heißt, ich verwende teilweise mehr Zeit, meine Bücher zu kürzen, als jetzt zu schreiben. Deswegen bin ich auch immer sehr stolz, weil meine Bücher weniger als 200 Seiten haben, weil es zeigt mir, dass ich die ganze Information in weniger Seiten gepackt bekommen habe und nicht die Leute mit 400, 500 Seiten, wie es bei anderen teilweise Büchern ja oft ist, das sind so echte Telefonbücher, zu einer einzelnen Kamera. Und ich erwarte von niemandem, dass er ein Telefonbuch liest, um seine und dann endlich rausgehen zu können und sagen, jetzt kann ich mit der Kamera auch Fotos machen. Das finde ich total furchtbar, wenn man das wirklich lesen müsste. Ich lese diese Bücher ja auch nicht. Ich würde mir nie so ein Telefonbuch mit 500 Seiten durchlesen. Nicht. Das ist einfach für mich nicht interessant. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das total klasse finden. Und die Bücher verkaufen sich auch.
Aber die kommen dann nicht zu deinen Workshops?
Kommen sicher zu meinen Workshops auch, aber sie lesen vielleicht nicht das Buch so gerne, weil sie sagen, ich hätte noch gerne drumherum Ausschmückungen und Sachen. Die mache ich halt ungern. Ich bin für die Leute wirklich Ansprechpartner in meinen Büchern, die sagen, ich will in möglichst kurzer Zeit Dinge erfahren, die ich in keinem anderen Buch erfahre. Ja. Denn es ist ja völlig klar, in meinem Buch stehen viele, viele hunderte von Sachen drin, die in keiner dieser 500 Seiten Telefonbücher drinstehen. Das ist einfach so. Diese sind zwar viel und dick, aber die echten Informationen, die absoluten Insider-Informationen zu bestimmten Kameras, wie es funktioniert, die sind wirklich nur in meinem Buch drin. Ich lese ja teilweise auch die anderen, gucke immer durch, ob ich vielleicht selber irgendwas übersehen habe. Ich bin immer froh, wenn ein Kollege ein Buch schreibt, denkt mir, cool, kaufe ich mir gleich mal. Vielleicht kann ich ja auch was lernen. Ja, hat da jemand was gefunden, was ich noch nicht weiß, wäre ja klasse. Es gibt ja nichts Besseres, als immer was dazu zu lernen. Und ich bin dann doch immer enttäuscht. Ich erfahre viel dann über andere Dinge. Da wird dann geschrieben, wie man Bilder am besten rahmt und wie man eine Fotoausstellung vorbereitet. Und da sage ich mir immer, es ist hochinteressant, aber was hat es mit der Fuji-Kamera zu tun?
Woher hast du dein Wissen? Hast du Beziehungen zu Fuji oder wie bist du da?
Nein, von Fuji sagt einem überhaupt nichts. Also da sollte man sich mal abschwinken. Da helfen die besten Beziehungen nicht. Du bekommst von Fuji keinerlei Insider-Informationen darüber, wie eine Kamera funktioniert oder wie ein Sensor aufgebaut ist. Das wird alles in Japan sehr schön, quasi allein schon die Sprachbarriere verhindert, dass da was rauskommt. Weil
selbst weil du warst ja, glaube ich, schon mal da.
Englischkenntnisse. Ja, nein, nein, ich war da noch.
Ach so,
nein. Ich kenne natürlich viele, weil die kommen ja nach Deutschland. Okay. So ist es ja nicht. Und dann trifft man sich natürlich auch. Ich gebe also sehr viel Input.
Ja.
Aber ich brauche nicht erwarten, dass Output kommt, in dem Sinne, dass die Japaner mir erklären, was sie irgendwie intern gemacht haben mit der Kamera oder so. Das finden wir alles raus mit Reverse Engineering, indem wir die Kamera eben so analysieren von außen, dass letztlich völlig klar ist, als einzige überbleibende Methode, was die Kamera macht. Ne?
Ja.
Also das kann man rausfinden. Man weiß eben, dass die Kamera einen ISO-losen Sensor hat, auch wenn ich nicht von Fuji das bestätigt bekomme. Ich weiß es zwar inzwischen auch von Fuji, aber das ist nicht der Punkt. Ich würde es auch gar nicht glauben, denn gerade wenn man mit Herstellern zu stark in Kontakt ist, dann bekommt man auch viele Informationen, die vielleicht gar nicht stimmen, weil es einfach nur die Marketinglinie zum Beispiel ist.
Okay.
Da wird dann einfach gesagt, ja, wir bauen unsere Sensoren komplett selber, was vielleicht dann etwas übertrieben ist, weil dann doch halt jeder weiß, dass letztlich der Sensor eigentlich doch von Sony kommt.
Ja.
Aber dann möchte man halt nicht Sony erwähnen, wenn man Fujifilm heißt. Ist ja verständlich.
Kann man verstehen. Ja?
Und sagt man, Nikon macht das ja auch nicht. In Nikon-Kameras sind ja auch fast nur Sony-Sensoren drin. Und als einmal keiner drin war, nämlich in der 7200, da war ein Toshiba drin, war das Geschrei ja auch gleich groß. Bei der 7100 meinte ich jetzt. Weil da war die Kamera dann nicht mehr so gut. Dann kam die 7200, jetzt sind wieder alle happy. Jetzt ist wieder ein Sony-Sensor drin.
Okay.
Also man sieht ja doch, Das ist natürlich eine Sache, die Nikon und die anderen Hersteller nicht aufs Plakat sich schreiben,
natürlich,
dass sie woanders etwas machen. Ja. Drumherum sollte man da zu stark auf die Hersteller gehen. Lieber selber gucken, wie die Sachen funktionieren, der Sache auf den Grund gehen und dann das Wissen weitervermitteln. Dann hat jeder was davon.
Ist das denn, das interessiert mich, dieser Punkt, weil ich das schon öfter auch von anderen Leuten gehört habe, die in der Fotoszene unterwegs sind. Ist das auch ein Problem zwischen Europa und Asien? Oder würdest du sagen, du hast ja auch Erfahrung aus Amerika, würdest du sagen, das würde zwischen einem amerikanischen Hersteller und einem deutschen Vertrieb oder was auch immer ähnlich funktionieren? Ist das ein kulturelles
Ding? Es ist vor allem ein sprachliches Problem.
Okay.
Also es ist definitiv so, dass Lost in Translation täglich zutrifft auf den Umgang mit japanischen Herstellern. Die Leute, die dort was zu sagen haben, können in der Regel sehr wenig Englisch. Und auch sonst natürlich keine Sprachen außer Japanisch, die wir könnten jetzt zumindest. Mhm. Also ist es grundsätzlich schwierig, mit den Leuten, die tatsächlich wissen, was los ist, mit denen auch wirklich die Details kennen, auch die technischen Details, die diese Sachen entwickeln, zu kommunizieren auf einer Sprache, wo nicht sofort wieder jemand was missversteht. Gerade wenn es um technische Begriffe geht oder komplexe Zusammenhänge zu erklären. Wenn man da die Sprache nicht genau kennt und kann, dann ist das Missverständnis eigentlich vorprogrammiert. Ah. Selbst wenn die Leute also helfen wollen und sagen, wir würden es dir ja gerne erklären, dann fehlen oft die Ausdrucksmittel. Ich kann es auf Japanisch nicht fragen und verstehen und die können es auf Englisch nicht erklären. Das heißt, gerade bei den Meetings, wenn man versucht, neue Funktionen rüberzubringen, da muss man sich einfach die Zeit auch nehmen. Das kann man nicht so schnell abhaken, weil sonst ist die Hälfte einfach nicht dann da. Die Information kommt nicht an, es wird nur gesagt, ja, ist okay, sie wollen natürlich auch alle höflich sein. Niemand sagt, habe ich jetzt nicht verstanden, auch beim dritten Mal. Die sagen dann halt ganz klar, ja, ist okay, nicken und finden das okay, aber du hast schon das Gefühl, ich glaube, das haben sie jetzt gar nicht wirklich genau verstanden, was ich eigentlich sagen wollte, weil es einfach sprachlich nicht so ganz rüberkam. Und niemand will auch dann zugeben, dass man überhaupt nichts versteht. Also sagt man halt dann, ja, nächster Punkt, ne? Aber darum lieber die Zeit nehmen, denke ich immer, zu kommunizieren, das hilft dann auch, und Sachen genau auszuschreiben, weil es einfach eine Sprachbarriere gibt. Die kulturelle Barriere ist überhaupt nicht so schlimm. Ah. Also die Japaner sind heute, ja, schau dir mal die jungen Japaner an, ich war ja auch schon mal privat in Tokio, die sind ja westlicher teilweise als die Westler. Also da geht, die sind ja hipper als die gleichen, gleichaltrigen 18-Jährigen in Berlin oder in München. Ja, also da braucht man nicht denken, dass die Japaner irgendwie da noch in einer Art mittelalterlichen Ehrenkultur leben. Das ist übertrieben. Ja, da wird viel Klischee, glaube ich, auch gespielt. Die Japaner sind da durchaus sehr, sehr offen auch mal und reisen ja auch alle rum. Also ist nicht so, dass
jetzt die, das kennen wir ja.
Also die sind ja hier wirklich, gerade die Fuji-Leute, auch immer unterwegs in Europa, in Amerika, treffen da wieder mit Testredaktionen zusammen, machen PR-Touren. Also die haben ja Kontakt. Ist ja nicht so, dass die jetzt hier in ihrem Elfenbeinturm in Tokio sitzen würden und nicht wüssten, was in der Welt in Amerika oder in Europa vor sich geht. Die wissen das besser als umgekehrt wir, die wir Japan ja selten besuchen.
Na, zumal man ja auch gerade bei Fuji den Eindruck hat, dass auch teilweise, wir sehen es ja immer wieder als User bei den Firmware-Updates, dass ja auch tatsächlich wohl auch in Japan ein offenes Ohr dafür da
absolut
ist, was vielleicht der ein oder
absolut
andere
Fuji haben ja, wir haben ja schon möchte hunderte von Features und Verbesserungen bekommen in den letzten 3 Jahren bei Fuji, die eigentlich fast ausschließlich auf Feedback von Testredaktionen, von Usern oder von lokalen, regionalen Niederlassungen auch basieren. Ja. Also schaut euch mal an, die ersten Testberichte von der X100 damals auf DP Review, das ist ja doch eine Webseite, sehr auch von Fuji sehr ernst genommen wird, die also sehr intensiv gelesen wird. Ja. Und alles, was damals Andy Westlake in seinen Testberichten bemängelt hat, ist ja alles dann auch weggemacht worden. Also das ist definitiv offensichtlich gelesen worden und auch beachtet worden, nicht nur gesagt worden, was wissen denn die Amerikaner? Ja, das wäre ja das, genau dieses Verhalten, wo man sagt, ja, Japaner sitzen dann im eigenen Ding und sagen, machen das, so wie wir das für richtig halten. Ja. Genau das ist es eben nicht. Okay. Die haben wirklich Punkt für Punkt diese Sachen abgearbeitet. Und natürlich ist immer noch viel zu tun, aber sie gucken sich das schon sehr genau an, gerade was die Amerikaner sagen. Und sie haben ja auch sehr viele X-Photographers, die aus Amerika und aus England zum Beispiel kommen. Und die haben ja auch sehr großen Input, so Leute wie Zach Arias oder so, oder Arias, wie er sich ausspricht. Und das sind Sachen, die durchaus wichtig sind für Fujifilm. Also ich denke nicht, dass sie nur auf ihre japanischen Fotografen hören. Sie hören durchaus auch auf europäische und auf amerikanische Fotografen sehr intensiv.
Wir hören auch auf unsere Hörer und wir haben eine Anfrage von Hörern gehabt, beziehungsweise von mehreren Hörern, die sich da, ich will nicht sagen stritten, aber die da diskutierten, so muss man es vielleicht sagen, Es ging speziell um die Fuji X-T1. Da haben wir ja neuerdings nach dem letzten Firmware-Update die Möglichkeit, beim Verschluss auch den elektronischen Verschluss anzuwählen.
Richtig, das gibt es schon seit dem vorletzten, eigentlich dem vorvorletzten Firmware-Update, denn das war bereits bei 2.0 in der GS, die du hier auch auf dem Tisch stehen hast, drin, also der silbernen X-T1. Ja, ja. Bei 3.0 kam es dann offiziell für alle raus, weil genau, die 3.0er die erste war, die auch für die schwarze X-T1 ging. Jetzt haben wir ja schon 4.0 inzwischen. Genau. Und es ist daraus zu erwarten, wenn man die Gerüchteseite liest, dass Ende des Jahres auch nochmal eine 5.0 oder sowas kommen soll. Also es ist, geht Schlag auf Schlag hier. Ne?
Konkrete Frage war gewesen, man hat ja jetzt im Prinzip im Menü die Wahl, ich kann den mechanischen Verschluss wählen.
Richtig,
MS. Ich kann den elektronischen Verschluss wählen, ES. Und ich kann beides kombinieren, MS plus ES. ES heißt dann von der ursprünglichen oder von der kleinen User-Logik her, ach, dann stelle ich doch MS plus ES ein, konstant, immer, weil dann habe ich in den normalen Zeiten, in den langen Zeiten, habe ich halt den mechanischen Shutter. Ja. Und nur wenn ich den elektronischen Shutter brauche, weil ich halt gerne mit Offenblende bei helllichtem Tageslicht fotografieren möchte, nutze ich den ES. Machen auch viele, wie ich weiß, aus der Praxis heraus. Du rätst davon ab.
Naja, klar, weil das ist wunderbar, solange ich kein Autofokus-Tracking brauche. Denn sobald ich Autofokus-Tracking brauche, ist in diesem Modus dann das Tracking nämlich nicht mehr da.
Aha, okay.
Und dann ist nichts mehr mit bewegten Objekten fotografieren und so. Auch wenn der MS nämlich benutzt wird, weil die Kamera dann das Tracking von vornherein ausschaltet. Denn sie hätte es im ES ja nicht zur Verfügung. Und um nicht dann während des Trackings, während der Serienaufnahme plötzlich das Objekt zu verlieren und den Nutzer dadurch komplett zu verwirren. Denn gerade bei so Actionaufnahmen mit Offenblende kann man ja schnell mal, das erste Bild ist noch mit einer Viertausendstel, das nächste ist eine Fünftausendstel, dann kommen wieder zwei mit einer Viertausendstel, dann das nächste hat eine Sechstausendstel, weil die Belichtung wird ja bei jedem einzelnen Bild neu gemessen im Serienbildmodus.
Ja.
Das heißt, wenn ich da so mitschwenke und das Licht fällt, das ändert sich beim Schwenken leicht, könnte es sein, dass bei 10 Bildern 5 mit dem MS und 5 mit dem ES gemacht werden. Und das könnte das Tracking dann nicht mehr leisten, denn ES kann nicht tracken.
Okay.
Durch den Global Shutter, durch den Rolling Shutter.
Ja, diesen Effekt.
Weil eben kein Global Shutter da ist, der den Sensor komplett in einem Rutsch ausliest, sondern es geht halt so zeilenweise runter und es dauert insgesamt etwa eine Zehntelsekunde, bis der komplette Sensor ausgelesen ist pro Bild.
Ja, guck, siehst du, haben wir
und Rolling Shutter gleich auch heißt der, eine Zehntelsekunde lang ist der Sensor nicht verfügbar für die Kamera, um einen Autofokus zu messen und nachzuführen, denn ist er damit beschäftigt, den Sensor auszulesen. Und da der die Kamera bis zu 8 Bildern pro Sekunde gleichzeitig machen soll, ist nämlich die Frage, was bleibt da noch an Zeit übrig zwischen der Zehntelsekunde und der Achtelsekunde? Da heißt überhaupt keine Zeit mehr für die Kamera, was zu messen. Also wird auch nicht gemessen, also gibt es kein Autofokus-Tracking. Und dann ist natürlich der User sehr enttäuscht, wenn er feststellt, dass seine Actionaufnahme von vorne bis hinten unscharf ist, weil nur vielleicht das erste Bild noch scharf ist. Das erste wird natürlich noch getrackt. Und sobald dann die Serienbilder loslegen, bleibt es beim Schärfe vom ersten Bild. Der Fokus bleibt da, wo das erste Bild gemacht wurde.
Okay.
Und wenn er dann auf uns zukommt, der Radfahrer oder Läufer oder Reiter oder was auch immer, dann bleibt er natürlich unscharf, wird im Unschärfer und unschärfer.
Heißt dann im Umkehrschluss für mich, wenn ich die Autofokus-Einstellung Einzelpunkt benutze, also ohne Nachführung und so weiter, könnte ich auch problemlos MS plus ES-Version
wählen? Es geht nicht um Einzelpunkt, es geht um AFC.
Oder wenn ich nicht AFC, wenn ich nur AFS benutze.
AFS ist auch nicht das Problem. AFS hat ja keine Nachführung. Also da funktioniert es.
Ja. Ja.
Aber AFC hat eine Nachführung. Aber auch das geht ja noch fürs erste Bild.
Okay.
Wichtig ist dann die Serienbilder, weil der muss ja dann zwischen den Bildern neue Messungen machen. Und die Zeit hat er einfach nicht, wenn der ES läuft.
Ja.
Weil fürs erste Bild hat er ja die Zeit, denn da ist ja kein anderes Bild vorher, was ausgelesen wird. Da ist die Kamera im gleichen, ohnehin im Elektronik-Shutter-Modus, denn sobald der iView läuft, habe ich ja eigentlich Elektronik-Shutter offen.
Ne? Ja.
Also die Kamera läuft ja eigentlich ständig mit Elektronik-Shutter, nämlich bringt uns ein Videobild der Realität auf den Bildschirm.
Mhm.
Also da funktioniert sich auch der Autofokus damit. Problem ist halt nur, wenn ich dann plötzlich ein Bild schon gemacht habe und es ausgelesen werden muss. Also nicht der Verschluss ist das Problem, sondern das Auslesen des Sensors,
was
eine gewisse Zeit braucht.
Ja, klar.
Und das schafft die Kamera so nicht. Also das schafft sie nur mit dem mechanischen Verschluss. Da geht es deutlich besser, weil der eben den Sensor schon abschneidet in einem Stück.
Logisch.
Und dann hat die Kamera genug Zeit, Und das ist der Unterschied. Also das ist wirklich, da reicht die Achtelsekunde eben.
Okay,
aber das ist wirklich nur so eine kleine Hardware-Geschichte. Kann sein, dass die nächste Kamera das bereits wieder kann, weil da muss der Sensor vielleicht nur ein bisschen schneller werden.
Ne? Genau.
Und dann ist die Auslösegeschwindigkeit höher, und sodass eben dieser Rolling-Shutter-Effekt nicht mehr ist. Denn die Kamera würde quasi in dieser Zehntelsekunde oben im Sensor ein anderes Bild lesen als unten, weil die Zehntelsekunde dazu schiebt. Wenn sich was bewegt, dann hättest du quasi, würdest du ein Objekt verfolgen, das total verzerrt ist, und es würde überhaupt nicht stimmen.
Das passt dann nicht. Ja, siehst du, Mensch, haben wir wieder was gelernt. Wunderbar, das ist schon mal gut. Ja, wohin mag denn die Reise in der Fotobranche gehen? Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz angecheckt. Es ist ja immer so diese Diskussion, wir haben sie ja in der Redaktion auch. Der Hendrik hat seine Olympus, ich habe meine Fuji, und Marcel arbeitet mit seiner DSLR, mit seiner Nikon. Wie sagst du, oder siehst du, sagen wir mal so, als Insider, nenne ich es jetzt einfach mal, was vermutest du, wohin wird die Sache gehen?
Naja, wir kennen ja alle die Marktzahlen. Die werden ja jedes Jahr, haben die ja einen klaren Trend. Und der geht natürlich nach unten. Der ganze Fotomarkt, also der Fotomarkt mit den richtigen Kameras, ne? Sei es nun DSLR oder spiegellos oder egal was es ist, also richtige Kameras, die nur zum Fotografieren da sind, auch kompakt, ja, natürlich ganz genauso, Bridges, whatever, es wird einfach kleiner, es schrumpft, weil die Smartphones
von unten. Ist das nur ein Stückzahl schrumpfen oder ist das auch ein Wertschrumpfen?
Wert genauso, also die Stückzahlen nicht nur, natürlich flüchten sich viele Hersteller, das ist ja auch sehr sinnvoll, Fuji macht das ja auch, nach oben in den Premium-Bereich und geben auch diese ganzen Kompaktkameras nach und nach auf und geben auch nach und nach jetzt schon die billigen Einsteigerkameras auf in den, mit den größeren Sensoren. Und versuchen da einfach teurere und interessantere Nischen zu finden, wo man eben sagen kann, hier bin ich noch sicher vor jemandem mit einem neuen iPhone 6 oder 7, was ja auch wieder kommen wird, wo die Sensoren auch immer besser und schneller und toller. Und auch vor allem die Software, die dahinter steht in diesen Smartphones, da ist eine riesen Rechenleistung da. Mhm. Und die machen sich diese Hersteller der Smartphones natürlich auch gnadenlos zunutze. Haben auch einen tollen Bildschirm noch drauf mit einer wahnsinnigen Auflösung, Retina-Displays. Von dem kann ja ein Kamerabesitzer nur träumen, was so ein iPhone oder Samsung-Phone da an Auflösung bietet. So ein Bildschirm hat keine Kamera hinten drauf. Ne? Mit der Dynamik und dieser Auflösung, dieser Farbbrillanz. Das sind alles Dinge, die der normale User jetzt durch seinen Telekom-Vertrag quasi kostenlos mit einem Euro subventioniert, sich alle zwei Jahre wieder erneuern kann.
Also geht die Reise Richtung Premium.
Also die Reise muss Richtung Premium gehen und auch eine Nische muss gefunden werden von Leuten, die sagen, ja, ich möchte wirklich fotografieren und ich möchte eben Dinge machen, die eine Kompaktkamera oder eine Smartphone-Kamera nicht leisten kann. Denn sonst sehe ich eigentlich keinen Grund mehr für die Existenz einer zweiten fotografischen Geräte, sind eins für die Leute ohnehin immer mit. Nämlich das Smartphone hat ja jeder. Ja. Also man kann nicht sagen, Leute sind ohne Kamera unterwegs. Letztlich geht es darum, will jemand sich wirklich die Mühe machen, neben seiner kostenlosen Smartphone-Kamera noch ein zweite dezidiertes fotografisches Gerät mitzuführen. Mhm. Und da sehe ich halt schon, dass dieser ganze auch Kitlens-Einsteigermarkt, den Canon und Nikon noch sehr stark dominiert haben in den letzten Jahren und auch weiterhin dominieren, der Marktanteil von Canon wird da sicher auch weiterhin hoch sein, bloß der Markt selber geht halt rasant in den Keller. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das Ganze sich nicht mehr lohnt. Oder einfach so teuer, da wird auf die Stückzahl umgerechnet, dass dann auch das Ganze sich als Self-Fulfilling Prophecy selbst in den Boden rammt, weil dann diese Einsteigerkameras nicht mehr zu Einsteigerpreisen verkauft werden können auf die Stückzahl umgerechnet. Und dann eben der Kunde sagt, warum soll ich jetzt noch für 600 Euro eine Einsteigerkamera kaufen? Vor zwei Jahren gab es sowas noch für 300 oder 400 Euro. Das wird ja immer noch uninteressanter für mich jetzt noch dazu. Und dann stirbt sich dieser Einsteigermarkt quasi selber aus. Dann bleiben wieder nur die Leute übrig, die sagen, ja gut, ich gebe auch gerne mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro für eine Fotoausrüstung aus. Und ich hätte auch gerne eine schöne Anzahl Objektive. Und darauf setzt ja gerade Fujifilm, die ja besonders mit ihrem Objektiv-Line-up letztlich überzeugen wollen und da eigentlich mehr leisten als alle anderen im APS-C-Bereich. Das ist ja eigentlich der große Vorteil von Fujifilm, dass sie sagen, wir haben eine APS-C-Produktlinie von Objektiven, die besser ist als alles andere, was andere APS-C-Anbieter, sei es nun Sony, sei es Samsung, sei es, sonst gibt es ja eigentlich gar nicht so viele, in der Pentax vielleicht noch, aber die haben mit Ricoh eigentlich nur noch kein echtes System mehr. Also dass es eben andere gar nicht anbieten können in der Qualität.
Was ist dein Liebling im Objektiv-Line-Up von
Fuji? Im Moment bin ich mit dem 90er, aber da bin ich ja nicht alleine. Das 90er F2 ist einfach ein fehlerfreies Objektiv. Da findet man einfach keinen Fehler. Da ist das Bokeh perfekt, da ist die Schärfe perfekt, da ist der MTF perfekt. Es ist fast schon unheimlich, denn normalerweise heißt es ja immer, man muss halt so Kompromisse eingehen. Wenn das eine besser ist, ist das andere nicht mehr so gut. Ja. Aber dem Objektiv wird es wirklich schwierig, weil man kann eigentlich gucken, auf was man will. Es ist immer eigentlich nahe 100%, was machbar ist, ohne den anderen Bereich irgendwo negativ zu beeinflussen. Ja. Und das haben jetzt halt viele Leute auch schon kennengelernt, diesen Effekt. Und schaut euch die Testberichte an, es gibt ja eigentlich nur Jubel und Lob. Also ich habe noch keinen einzigen gefunden, der sagt, aber das Objektiv könnte besser sein. Auch der Preis stimmt, ne? Es kostet ja, glaube ich, nur 900 Euro in Deutschland. Was immer noch viel Geld ist, aber für das, was geleistet wird, ein erstaunlich günstiges Objektiv sogar. Und das ist, glaube ich, im Moment auch mein Liebling. Ja. Das zweite, wenn ich Weitwinkel wäre, dann das 16er, das 16er F1,4.
Zähl ruhig weiter Objektive auf, die ich noch nicht besitze.
Ja, das sind wirklich die, also Fuji legt da nochmal einen drauf. Das heißt, die haben ja schon ganz stark angefangen, damals mit diesen drei Standardobjektiven, 35er, 18er und 60er, was zur X-Pro1 rauskam. Ja, ja. Das war ja auch kompakt und schön alles. Aber jetzt legen sie immer nochmal einen drauf und machen nochmal bessere Objektive. Also die wollen es wirklich wissen beim Objektivbau. Und da ist Fujinon ja auch weltweit einer der absolut führenden Hersteller. Und da sind sie auch nicht angewiesen auf Sony oder andere, wie beim Kamerabau, die ihnen Sensoren liefern müssen, die Technik liefern müssen. Denn die Objektive können sie komplett mit eigenem Know-how weltmarktführend machen. Die bauen ja auch für Hasselblad und andere Hersteller Objektive. Also nicht so, dass Fujinon für sich bauen würde. Das ist einer wirklich der großen, die liegt auf einer Ebene mit Zeiss und Leica. Ganz klar, was die Fähigkeit angeht, Top-Linsen zu bauen. Im TV-Markt haben sie bei den sehr teuren Fernsehkameralinsen haben sie einen Marktanteil, glaube ich, von fast 50%, was ich kurz neulich gelesen habe. Das heißt, auch bei den ganzen teuren Sony-Kameras für Fernsehen ist vorne meistens da wieder ein Fujinon-Zoom drauf, weil eben das besser ist als die Sony-eigenen Zooms. Ja. Diese Dinger kosten ja teilweise bis zu $150.000 ein, so ein Objektiv. Ja. Das ist also keine Billigware. Auch die Ariflex, die Kinokameras, ne, die Alexa-Systeme zum Beispiel, die ja angeboten werden, fast jeder Kinofilm heute wird mit Ari Alexa gedreht. Wenn man mal guckt, welche Standardobjektive da angeboten werden, dann siehst du neben Zeiss da auch eben die Fujis bei Ari als Standardobjektive, die angeboten werden für diese Kamera speziell. Also an der Qualität liegt es da sicher nicht und am Know-how auch nicht. Und es wird die wollen es wirklich jetzt wissen und bieten dieses Know-how halt auch, setzen das um in bezahlbare Objektive. Ich denke, das ist der große Vorteil, den Fuji im Moment hat gegenüber den anderen. Denn die Kameragehäuse, das wissen wir selber, schaut mal Sony an, da werden alle im Jahr drei neue Gehäuse rausgehauen. Das ist ja fast schon Wegwerfware, weil jedes Jahr spätestens der Nachfolger schon wieder kommt. Also da sind wir ja noch wirklich in einer sehr starken Evolution, während die Objektive, die bleiben. Ne? So ein 90er wird auch noch in 3, 4, 5 Jahren genauso top sein wie heute. Da wird man nicht sagen, aber in 5 Jahren ist die Technik schon wieder so viel weiter, da werden diese Objektive nochmal doppelt so scharf und doppelt so toll sein. Das wird nicht passieren. Bei den Kameras durchaus möglich, dass die in 5 Jahren doppelt so scharf und doppelt so toll sind, ohne dass sie mehr kosten.
Body vergeht, Glas besteht.
Richtig, und das sehe ich bei Fuji halt als wirklich den großen Vorteil, dass sie beim Glas hier einen Line-Up jetzt haben, der eigentlich seinesgleichen sucht. Also wer wirklich fotografieren möchte und wirklich auf ein System aus ist, und nicht bloß die Kit-Zoom-Linse verwenden der wird bei Fuji sicher eher fündig werden als woanders. Während halt die Leute, die eher sagen, hey, ich brauche nur einen Body und maximal 1, 2 Objektive, die können natürlich genauso wie so Samsung oder Sony oder Olympus, die Olympus hat sowieso eine tolle Auswahl, oder auch Panasonic gehen, wo da haben sie halt dann nur einen kleineren Sensor.
Ja, natürlich.
Im APS-C ist der Markt halt gar nicht so groß, wie man eigentlich denkt, bei den Spiegellosen bisher. Ja. Nur bei den Spiegelreflex ist er riesig, bei Nikon und Canon da halt noch sehr große Stückzahlen raushauen, nur der Markt selber, der geht halt runter. Ja. Jedes Jahr schrumpft er wieder.
Und wie ist die persönliche Zukunftsaussicht? Was erwarten wir oder was dürfen wir von Rico Firstinger jetzt erwarten, auch in diesem Jahr oder vielleicht auch im nächsten Jahr? Was sind die Pläne?
Naja, wir werden die Workshops weiterbauen. Also es gibt immer noch Nachfrage. Ich mache immer einen voll, dann kommt der nächste Termin. Und in der Regel mache ich die Workshops jetzt hier zu Hause bei uns in Schwabach bei Nürnberg. Da wir hier eine schöne Infrastruktur jetzt aufgebaut haben mit Model, mit Action-Fotografie, die wir machen können. Und es ist auch für mich kostengünstiger, hier es zu machen. Und diese Kostenvorteil kann ich halt weitergeben an die Leute. Der Preis für 99 Euro ist halt nicht möglich, wenn ich irgendwo selber in der Stadt fahren muss, 2 Nächte im Hotel nehmen muss.
Natürlich.
Und irgendwo dann noch Fahrtkosten habe. Das funktioniert natürlich nicht da mit vier Leuten. Da werden wahrscheinlich die Hotelübernachtung und die Fahrtkosten alleine schon mehr sein, ja, als das Ganze bringt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir hier dieses Konzept noch ein bisschen weitermachen können. Aber eben auch dazu dann ab und zu mal so eine wirklich Fotoreise, so ein Workshop im Ausland, der absolut top ist, wo man dann auch rauskommt, wo man tolle Motive hat, wo man fotografieren kann.
Diese Türkei-Geschichte fand ich damals ganz schön. Das habe ich aber irgendwie zu spät mitbekommen.
Das hat den Leuten wirklich Spaß gemacht.
Wo lag das ungefähr preislich?
Das lag so, das kommt darauf an, wie man es nimmt. Also der Workshop selber war da so um die 800 Euro. Und da war aber dann Hotel noch separat. Also die Leute haben selber sich einfach da einquartiert, weil die Hotels waren günstig in der Umgebung, wo wir waren. Da haben die sich für 50, 60, 70 Euro pro Nacht selber tolle Hotels.
Und das war eine Woche oder
das was? Das war fünf Tage.
Fünf Tage, okay.
Und das kam wirklich sehr, sehr gut an. Also die Leute waren, glaube ich, alle happy, was ich so an Feedback auch bekommen habe. Haben auch tolle Fotos mitgebracht. Wir hatten einen tollen Guide vor Ort. Auch eine Fotografin übrigens, die mit Fuji X-T1 arbeitet. Das ist nämlich in Türkei ist die Fuji ja sehr beliebt als Marke. Viel beliebter noch als bei uns in Westeuropa. Ja, also das hat ein ganz anderes Standing, Fujifilm als Marke, als zum Beispiel bei uns hier in Deutschland. Da siehst du auch viel mehr Leute mit Fujifilm-Kameras rumlaufen in Istanbul als zum Beispiel bei uns in München oder in Hamburg. Und das kam sehr, sehr gut an, weil halt Istanbul einfach eine fantastische Stadt.
Ja, gut, ist
natürlich. Die Leute wollen sich da gerne fotografieren lassen. Du hast keine Berührungsängste wie bei uns, wo du Angst haben musst, wenn du jemanden fotografierst auf der Straße, dass der dich gleich am liebsten verklagen möchte. Ja. Dort sind sie begeistert, wenn du sie fotografierst, weil es als Ehre empfunden wird, wenn du Interesse zeigst. Ja, wenn du sagst, hey, ich finde dich so wichtig und so bedeutsam, dass ich ein Foto von dir machen möchte. Ja. Und dann ist es für den eigentlich eine Wertschätzung.
Ja.
Und nicht ein Angriff, wie es bei uns gerne empfunden wird, dass jemand es wagt, eine Kamera auf jemanden zu richten.
Ja.
Und deswegen macht es halt irre Spaß, weil du die tollsten Typen dort siehst und du kannst selber kurz fragen, ob du ein Foto machen kannst. Und die Antwort ist in 90 oder 95% der Fällen eigentlich ein begeistertes Ja.
Ja.
Und nicht, nee, lieber nicht oder so. Ne?
Ja.
Go get lost, wie es in anderen Gegenden ist. Darum wollen wir eben auch in Phuket dann, also wieder Thailand, den anderen großen Workshop jetzt machen, Ende 2016. Denn das ist auch wieder ein Land, aus meiner Erfahrung, wo du halt auf offene Herzen
definitiv
stößt, wenn du fotografieren willst und auch viele tolle Motive findest.
Ja.
Und die Leute sind einfach kooperativ und freuen sich und machen mit.
Ja.
Und du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass du jetzt jemanden da irgendwie hinterrücks dich angeschlichen hättest, um da jemanden abzuschießen. Und du musst dich also nicht anschleichen. Du kannst dich wirklich einfach da offen im Visier bewegen. Das finde ich schon sehr angenehm.
Aber da müssen wir noch bis 2016 warten. Ende 2016, sagtest du.
Das hat lange Vorlauf, obwohl ich schon 5.000 Euro Amtszahlung für die Villa gemacht habe. Also das durfte ich alle schon jetzt bezahlen. Sonst kriegt man die nämlich nicht. Ne?
Wie lange muss ich auf mein XT1-Buch warten? Weil ich warte natürlich darauf, dass du es updatest, weil jetzt habe ich meine Kamera gekauft.
Ja, XT1-Buch kam ja raus im Januar.
Ja.
Habe ich ewig lang hingemacht, weil eben ich wusste, dass der Firmware 3 Update kommt und ich wollte natürlich kein Buch rausbringen, was dann noch mit Firmware 1 oder 2 läuft.
Ja.
Und aber man kommt ja kaum hinterher. Dann war ja das Buch gerade rausgekommen, irgendwie Januar, Februar lieferbar, auch die gedruckte Ausgabe. Und 2 Monate später kommt dann scheinbar schon die Firmware 4 ja wieder raus. Und dann jetzt habe ich ein Update gemacht und es ist gerade fertig geworden und dürfte jetzt in den nächsten 2-3 Wochen auch rauskommen dann als E-Book und dann das gedruckte Buch halt mit dem üblichen Nachlauf auch. Und gibt dann noch ein Update-Angebot von den Verlagen. Also ich habe einen Verlag in den USA, der die englische Version macht und einen Deutschen, der die deutsche Version macht. E-Punkt in Deutschland, Rocky Nook in USA. Und ich schreibe die Bücher parallel in meinen 2 Sprachen.
Mhm.
Also es wird nicht übersetzt von Leuten, die dann wieder Fehler reinmachen, sondern ich mache das selber, damit dann auch sichergestellt werden kann, dass die Inhalte,
dass der Sinn passt,
Inhalte gleich sind. Gerade kam eine Anfrage aus Russland, die Fuji Russland will das Buch auch unbedingt haben. Und die haben jetzt gerade versucht, mit dem Verleger zusammen einen russischen Verlag aufzutreiben, der das dann macht. Und da Fuji Russland da Unterstützung angeboten hat, denke ich mal, und hoffe dann, dass sich da auch ein Verleger relativ kurzfristig jetzt findet, der das dann rausbringt. Das muss dann allerdings übersetzt werden, denn mein Russisch ist dann doch nicht so gut. Also ich das auch noch selber schreiben könnte. Aber zumindest Englisch und Deutsch kann ich leisten. Das ist dann für den Leser auch ein Vorteil, weil er eben nicht warten muss, bis wieder ein Übersetzer 3 Monate später das abliefert und dann wieder vielleicht auch Fehler reinbaut oder Sachen nicht mehr aktuell sind bis dahin. Das kriegt man dann immer ganz gut hin mit 2-sprachigem Schreiben. Ja, und der Verlag, wie gesagt, bietet dann den Leuten an, die bisher schon gekauft haben, auch ein Update, sodass sie nicht nochmal alles kaufen müssen, dass sie das E-Book quasi günstiger bekommen, auch wenn sie das gedruckte gekauft haben, das ältere. Und auf die Weise können die Leute eben auch up-to-date bleiben, denn Fuji haut, wie wir wissen, die Firmware-Updates im Halbjahrestakt inzwischen raus.
Mhm.
Und ich mag natürlich schon ganz gerne, dass die Bücher auch entsprechend dann möglichst aktuell bleiben.
Logisch.
Deswegen auch dieses Tippsystem. Meine Bücher sind eben nicht geschrieben wie so Bedienungsanleitungen, sondern die haben immer Tipps jetzt. Tipps, Tipps, Tipps. 111 Profi-Tipps heißt das eine deswegen auch absichtlich, weil eben dann es in kleinen Portionen verteilt wird. Man kann es eben auch querlesen. Man muss nicht von vorne bis hinten lesen. Klar. Kann man, ist auch gut, weil es baut aufeinander auf. Mhm. Aber es ist keine Pflicht. Wenn ich sage Belichtung, weiß ich schon alles, ich will jetzt nur für Autofokus was wissen, dann kann ich direkt im Autofokus-Kapitel einen Tipp für bewegte Objekte. Da sind dann drei Tipps drin, drei Methoden, wie kann ich sich schnell bewegende Objekte fotografieren. Okay. Drei Methoden. Und die kann ich dann lesen, Schritt für Schritt das nachvollziehen. Und dann war's das. Da muss ich jetzt nicht vorher 30, 40 Seiten gelesen haben, um dann zu verstehen, was eigentlich in diesen jetzt drei Tipps dann wirklich abgeht. Weil das ist ja dann eigentlich unschön. Das ist genau das, was ich sage, da langweile ich Leute und sage, oh Gott, eigentlich wolltest du nur schnell was fotografieren und jetzt musst du ein halbes Buch lesen dafür, bevor ich gnädigerweise dir sage, wie du diese bewegten Objekte auch fotografieren kannst. Also es soll einfach so bleiben, dass das Ganze immer auch individuell, jeder einzelne Kapitel, jeder einzelne Tipp lesbar ist für die Leute. Übrigens, Scott Kelby macht sowas Ähnliches jetzt auch mit einem neuen Lightroom-Buch, was in Amerika gerade rauskommt und in Deutschland auch jetzt rauskommen wird. Das wird gerade übersetzt.
Oh, ja.
Macht auch mein Verlag, nämlich, darum habe ich das vorab schon sehen können. Und Scott Kelby ist ja der Photoshop-Papst, der ist auch zu meinem Verlag jetzt gewechselt und hat sein erstes Buch jetzt bei Rocky Nook und bei D. dann rausgebracht. Und der hat jetzt auch auf das Tippsystem umgestellt. How do I do that in Lightroom, ist die Frage. Und das Buch kann man eben auch komplett querlesen. Man hat ein bestimmtes Problem in Lightroom. Wie importiere ich das so, dass die Stichpunkte so sind? Oder wie drucke ich hier was? Oder wie kann ich die Bildbearbeitung machen, Schärfung oder irgendwas? Diese Fragen werden dann einfach gezielt beantwortet, einem Tipp, den ich isoliert lesen kann. Zack, 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 lese ich dann Schritt für Schritt. Also sage ich, jetzt weiß ich, jetzt kann ich weiterarbeiten.
Durchaus sinnvoll. Zumal ja die meisten Leute, die es lesen, auch eine gewisse Vorbildung mitbringen. Ne?
Richtig.
Wie du sagtest, sie haben schon mal die Bedienungsanleitung gelesen, haben vielleicht mit der Kamera oder mit dem Lightroom halt auch schon so viele Wochen oder
die wissen bestimmte Sachen, aber plötzlich
wollen sie was Neues halt irgendwo machen, vertiefen.
Jemand will ein Fotobuch plötzlich machen oder muss was ausdrucken oder muss was zu seiner Druckerei schicken und fragt sich, was muss ich da jetzt eigentlich einstellen, um das zu machen. Und genau das kommt dann eben dann in einem isolierten Tipp zur Sprache und das ist fantastisch für Leute. Ich stelle auch fest, dass Lightroom ein Thema ist, was für die Fuji-Gemeinde hochinteressant ist oder überhaupt Rohentwicklung. Deswegen habe ich jetzt bei meinen zweitägigen Workshops auch fast immer ein, zwei Stunden Rohentwicklung mindestens dabei. Nicht bloß mit Lightroom, sondern auch mit anderen Programmen wie Radiant Developer, wie Capture One, Acuraw gibt es noch, natürlich Aperture, also der Apple-Converter. Da gibt es noch Photo Ninja, ist sehr beliebt. Und das sind eine Beispiele von vielen Programmen, mit denen ich auch selber arbeite, um auch Unterschiede aufzuzeigen, wie bestimmte Konverter das gleiche RAW unterschiedlich handeln. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Und wie man auch den richtigen Konverter sich raussucht für eine bestimmte Arbeit, die man vorhat, für einen bestimmten Look, den man haben möchte. Das ist auch sehr sinnvoll, dass man nicht sagt, ich bin nur auf ein einzelnes Programm komplett abonniert, sondern ich bin da durchaus flexibel. Und man kann diese Programme aber auch schön kombinieren. Ich kann zum Beispiel Photo Ninja oder Iridium Developer in Lightroom integrieren.
Ja,
also gerade, weil Leute
kann
ja noch
mit Lightroom
arbeiten, ganz genau, müssen jetzt nicht wechseln und sagen, oh Gott, meine ganze Bildbibliothek ist weg, weil ich muss jetzt irgendwie auf Photo Ninja umsteigen, die das gar nicht leistet, sondern ich kann es quasi wirklich komplett integrieren. Mit einem Klick bin ich in Photo Ninja, entwickle mein RAW und das Programm schickt mir einen TIFF zurück und stapelt es direkt auf dem RAW-File im Lightroom, in der Bibliothek direkt drauf, als zweiter Abzug sozusagen. Und dann kann ich mit dem weiterarbeiten. Ich habe auch die ganzen Lightroom-Funktionen wieder zur Verfügung, um mit 16-Bit weitere isolose Korrekturen zum Beispiel zu machen. Das Thema hat man doch übrigens gar nicht richtig
werden wir diesmal auch zeitlich nicht mehr unbedingt reinkriegen, aber ich hoffe ja, vielleicht hast du ja Lust, dass wir vielleicht auch mal ein zweites Gespräch führen.
Ja, jederzeit.
Von der fortgeschrittenen Zeit her würde ich ganz klar sagen,
zu viele Themen bei Fuji.
Kommen wir da mal zu einem kleinen Schlusspunkt erstmal. Bedanke mich natürlich sehr herzlich für das angeregte und interessante Gespräch. War natürlich jetzt logischerweise sehr Fuji-lastig. Das heißt, die armen Menschen sozusagen, die keine Fuji-Kamera haben. Nein, ernsthaft. Natürlich die Leute, die zufrieden mit ihrer Olympus und Nikon und was weiß ich
arbeiten. Ich würde ja gerne Provision bekommen, wenn ich Fuji verkaufen würde, aber nicht mal das funktioniert. Also so gesehen, ich habe da jetzt nichts dagegen, wenn einer nicht Fuji hat. Aber ich sage halt auch, es hat schon einen Grund, warum ich umgestiegen bin. Ich hatte ja auch die Wahl. Ich habe auch überlegt, soll ich Sony nehmen, soll ich Olympus nehmen? Und dass ich Fuji genommen habe, hat dann schon seinen Grund auch gehabt. A, weil die Kameras eine Art und Weise der Bedienung haben, die für Leute wie mich, die halt schon länger auch fotografieren, die nicht nur jetzt gerade anfangen, vertraut ist und interessant ist und auch eine gewisse haptische Freude an der Sache hat. gerade so eine X-Pro1 mit dem Hybrid-Sucher, das ist eine Sache, die kriegt man sonst nirgendwo. Es gibt keine andere auf der Kamera auf der Welt von keinem Hersteller, nicht mal Leica, ja, ja, die ja nun wirklich viel auf Tradition setzen. Also egal, wie viel Geld du hinwirfst, du kriegst eine Kamera wie die X-Pro1 nur bei Fujifilm. Das muss man mal ganz klar sagen. Unabhängig von irgendwelchen technischen Spezifikationen, aber einfach die Art und Weise, wie diese Kamera fotografiert und wie du mit ihr arbeitest, das gibt es nur von Fujifilm. Das ist zum Beispiel eine ganz klare Sache, wo ich sage, da fühle ich mich angesprochen. Mhm. Denn viele andere Dinge sind austauschbar. Die haben die Sensoren, kommen heute entweder von Sony oder sie sind nicht gut. Ja? Das ist richtig. Also du findest ja kaum eine Kamera, wo der Sensor nicht von Sony kommt. Das sind kein USP mehr. Ich habe einen Sony-Sensor drin. Ja, gut. Mhm. Den hat Pentax drin, den hat Ricoh drin, den hat Nikon drin, den hat Sony drin, den hat Olympus drin. Leica hat Sony-Sensoren drin, in Gottes Namen. Nicht überall, aber zumindest in einigen. Also diese Dinger sind ubiquitär, überall. Mhm. Aber Fuji hat eine gewisse Eigenheit in der Art, wie die Kameras funktionieren, wie sie aufgebaut sind. Und sie haben ein paar Funktionen. Zum Beispiel die DR-Funktion von Fujifilm, die Dynamikerweiterungsfunktion, ist in einer Art und Weise aufgebaut, wie kein anderer Hersteller sie bietet. Weder Nikon, noch Canon, noch Sony, die haben alle auch DAO und Active D-Lighting. Das ist alles nicht so, wie es Fuji macht. Und das können sind Vorteile, die ich einfach persönlich zu schätzen weiß.
Ne? Können wir gerne beim nächsten Mal mit reinnehmen, weil wenn wir das Thema isolose Sensoren ansteuern, dann geraten wir automatisch in diesen Treibsand des DRI und da können wir dann gerne mal drüber sprechen. Mhm. Für heute würde ich sagen, vielen Dank, lieber Ricoh.
Jo, gerne.
Und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Alles klar, danke.